Wenn es einem psychisch nicht gut geht, dann kann man sich doch einfach Hilfe holen, oder? Wenn das mal so einfach wäre.
Man fühlt sich so ein bisschen hilflos irgendwie, weil man das Gefühl hat, man schreit die ganze Zeit nach Hilfe und man möchte das bearbeiten, man möchte an sich arbeiten und es klappt nicht, weil niemand hilft einem, weil man ständig Absagen bekommt.
Seit 2,5 Jahren ist Emily auf Therapieplatzsuche. Über 50 Anfragen hat sie schon hinter sich. Das Ergebnis? Immer nur Absagen.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings.
In jeder Folge gucken wir auf ein Thema, das uns im Alltag nicht mehr loslässt. Heute geht es um Therapieplätze. Beziehungsweise das Problem, dass es so absurd schwer ist, einen zu bekommen. Vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Umfeld. Ich bin Charlene Rogall. Wir suchen auch in dieser Folge nach Ursachen und Lösungsansätzen. Warum gibt es überhaupt so einen Therapieplatzmangel? Wie können wir uns im Dschungel an Möglichkeiten zurechtfinden, welche Therapie am besten für uns geeignet wäre? Und was sind konkrete Tipps, um sich therapeutische Hilfe zu holen?
Es ist eigentlich gar nicht witzig, aber ich muss tatsächlich trotzdem ein bisschen schmunzeln, weil ich mich tatsächlich mittlerweile immer ein bisschen fühle wie in einem Bewerbungsgespräch. Man möchte direkt gut rüberkommen, man möchte direkt vorbereitet sein, vielleicht ja einfach besser vorbereitet als andere, die auch gerade anrufen, die auch gerade suchen, dass das irgendwie schneller geht.
Seit einem Jahr ist Emily intensiv auf der Suche. Mal wieder, muss man leider sagen, denn sie war als Zwischenlösung schon in Kliniken und jetzt gerade läuft die Therapieplatzsuche schleppend.
Ich bin da gerade wieder so total in einem Loch und suche aktuell jetzt gerade gar nicht, beziehungsweise schaffe es gar nicht, irgendwo anzurufen oder ja quasi weiterzusuchen. Ich stehe auf 2 Wartelisten, die mir noch ein bisschen Hoffnung machen, wobei ich auch immer wieder Absagen bekomme.
Frustrierend, so stelle ich es mir vor.
Ja, total.
Du hast ja mehrere Diagnosen. Was für eine Therapie suchst du denn? Und du bist ja auch schon so lange auf Therapieplatzsuche.
Genau, ich war mittlerweile auch schon 2-mal in der Klinik. Beim 2. Mal tatsächlich eigentlich nur in der Klinik, weil ich eben keine ambulante Therapie gefunden habe. Was ich so schade finde einfach und wo ich mir ständig die Frage stelle, warum man schneller einen stationären Aufenthalt bekommt als ja einfach eine ambulante Therapie, die ja so vielen eigentlich irgendwie weiterhelfen würde, auch im Alltag. Ich brauche grundsätzlich eine Verhaltenstherapie und viele Therapeuten arbeiten ja auch tiefenpsychologisch, wo es dann auch irgendwie, glaube ich, so viel um Kindheit und sowas geht. Bei mir geht es mehr um Verhaltenstherapie, dass ich ja eben mit meinen Emotionen umgehen kann, besser lerne, damit umzugehen und andere Verhaltensweisen quasi erlerne, um mit den Symptomen von meinen Diagnosen eben umzugehen.
Nimm mich doch gerne mal mit. Wie gehst du vor?
Ich habe eine Liste mit verschiedenen Therapeuten, die ich anrufen kann und auch schon angerufen habe. Und dort schreibe ich mir grundsätzlich immer auf, ob ich auf einer Warteliste bin, wann ich dort wieder, also ganz viele sagen auch, rufen Sie in 3 Monaten nochmal an, ich führe keine Warteliste mehr, rufen Sie in 2 Monaten an, rufen Sie die Klinik, also ganz oft höre ich auch, dadurch, dass ich mehrere Diagnosen habe, versuchen viele ambulante Therapeuten und Therapeutinnen, mich so ein bisschen in die Klinik abzuweisen. Abzuweisen hört sich jetzt total negativ an. Was mein Negativpunkt in der Klinik eigentlich ist, ist, dass das oft dann auch wechselt vom Therapeuten her und dass man nicht immer grundlegend dieselbe Therapeutin oder denselben Therapeuten hat. Und das wäre mir eigentlich ziemlich wichtig, dass ich da wirklich eine Bezugsperson habe, mit der ich auch langfristig, sage ich mal, arbeiten kann. Und dass man nicht so das Gefühl bekommt, immer hin und her geschoben zu werden.
Voll verständlich. Wie oft rufst du da an, in welchen Abständen bei den Therapeutinnen?
Das ist tatsächlich immer ganz unterschiedlich. Ich habe Phasen, da bin ich echt motiviert und rufe auch alle paar Tage dann immer wieder, weil die Liste ja so, ja, also die Liste ist ja so, dass ich immer alle am selben Tag anrufen kann. Therapeuten haben ja dann auch meistens immer nur einmal die Woche für eine Viertelstunde, eine halbe Stunde Sprechzeit.
Man muss genau in diesen Slot passen, ja.
Ja, genau. Jetzt muss ich aber ehrlich sagen, war es eine ganze Zeit lang so und das finde ich, ist auch ein wichtiges Thema, was, glaube ich, auch viele betrifft, die so psychisch krank sind, dass man immer wieder Phasen hat, in denen die Krankheit selbst sagt, dass man gar keine Therapie braucht, dass andere die vielleicht viel eher brauchen, dass man gar nicht so viel wert ist, dass man das gar nicht verdient hat, dass das ja alles gar nicht so schlimm ist. Und dadurch lässt man das dann so schleifen und hat dann quasi gar nicht mehr diese Kontaktpunkte, die Anknüpfpunkte zu der Liste, die man eigentlich geführt hat, und fängt teilweise echt wieder von vorne an. Und es kostet auch einfach so viel Kraft, das ständig anzurufen und das immer wieder und immer wieder, und man kriegt Absagen. Und das ist, tut der Krankheit, glaube ich, auch einfach nicht gut, weil man da immer wieder so runtergezogen wird und durch noch eine Absage kriegt man, finde ich, auch oft das Gefühl, dass man das nicht wert ist oder dass man das nicht verdient hat.
Und das ist ja dann noch eine zusätzliche Belastung, dieses Kopfchaos. Lasst uns an dieser Stelle mal durchatmen und sortieren. Emily, die kennt sich ja schon ziemlich gut aus. Sie weiß, was sie braucht, was ihr helfen kann. In ihrem Fall eine Verhaltenstherapie. Wenn man anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dann ist das ja schon erstmal ziemlich viel. Wir haben uns deshalb auf die Suche nach einer kleinen Starthilfe gemacht. Was für Therapieformen gibt es? Und wie finde ich eine passende? Mit diesen Fragen haben wir uns an Juliane von Hagen gewandt. Sie ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Sie arbeitet für Hello Better. Das ist ein Anbieter für psychologische Online-Kurse, die auch von der Krankenkasse übernommen werden.
Ja, ich meine, grundsätzlich gibt es ganz viele Therapieformen. Ich würde mich auf die konzentrieren, die von den Krankenkassen in Deutschland bezahlt werden. Und das sind einmal die Psychoanalyse, die tiefenpsychologisch fundierte Therapie, die kognitive Verhaltenstherapie und die systemische Therapie. Und die unterscheiden sich eben in ihrem Verständnis darüber, wie eine psychische Erkrankung entsteht und wie man sie behandelt. Und sie unterscheiden sich auch darin, wie häufig und wie lange die Therapie im Durchschnitt dauert.
Juliane von Hagen sagt, um sich ein bisschen besser zurechtzufinden, kann man ein paar Erkenntnisse über die Therapieform schon vom Namen ableiten.
Bei der Tiefenpsychologie kann man vielleicht sagen, es geht ein bisschen in die Tiefe, also vielleicht auch in die Vergangenheit oder zu unterbewussten Themen. Bei der kognitiven Verhaltenstherapie geht es um Kognition, also Gedanken und Verhalten. Und bei der systemischen Therapie bezieht man das ganze System mit ein, also auch das soziale Umfeld zum Beispiel.
Vielleicht noch gut zu wissen, Videosprechstunden in einem Online-Therapieprogramm werden auch immer mehr angeboten.
Also der große Vorteil ist natürlich, dass man eben nicht diese Wartezeit hat, sondern eigentlich relativ schnell starten kann. Und viele nutzen das dann eben auch gerne zur Überbrückung von Wartezeiten oder auch, wenn sie gar nicht zur Psychotherapie gehen können oder wollen. Einige brauchen danach gar keine Psychotherapie mehr. Einige verlieren vielleicht auch so ein bisschen die Hemmung vor einer Psychotherapie, weil man schon mal so erste Berührungspunkte hat mit psychotherapeutischen Interventionen. Und von daher habe ich bisher sehr gute Erfahrungen damit gesammelt.
Juliane von Hagen meint, dass es generell wichtig ist, sich den Druck zu nehmen. Alles kann besprochen werden und man kann eine Therapieform auch noch wechseln. So, was aber auch immer wieder deutlich wird, egal mit wem wir dazu gesprochen haben, für diesen ganzen Prozess braucht man Geduld. Ich finde es wirklich krass beachtlich, wie Emily so dranbleibt, und habe mich auch gefragt, wie schafft sie das, so durchzuhalten? Darüber habe ich mit ihr gesprochen.
Ich kann mich wirklich glücklich schätzen, dass ich eine sehr unterstützende Familie und sehr unterstützende Freunde habe, die sich da mit drum kümmern und mich immer wieder ansprechen oder wir das auch teilweise gemeinsam machen. Ich glaube, da kann ich mich recht glücklich schätzen. Das haben, glaube ich, auch nicht alle. Und dann finde ich es noch mal schwieriger. Das ist eine Wahnsinnsherausforderung, das irgendwie alleine zu bewerkstelligen und alleine zu bewältigen, da wirklich am Ball zu bleiben.
Voll, aber auch schön, dass du das so siehst, dass du da diesen Support hast. Und am Ende des Tages, sag ich mal, trägt dich das natürlich wieder bis zum nächsten Anruf, aber die Therapie bekommst du ja dann davon leider trotzdem nicht, sag ich mal so, ne?
Ja, richtig.
Sag mal, welche Erfahrungen hast du denn mit dem Patientenservice gemacht? 116, 117, da soll man ja akute Unterstützung bekommen, wenn man sie braucht, innerhalb von 3 Wochen einen Termin oder innerhalb von 5, wenn es nicht ganz so akut ist.
Genau, ich mache das immer mal wieder online über die 116, 117. Man macht sich immer Hoffnung, dass man ein Erstgespräch bekommt. Und für die Therapeuten ist das, glaube ich, teilweise auch sehr überfordernd, weil die eben meistens nur dieses Erstgespräch anbieten können. Und am Ende des Gesprächs sagen sie dann, ja, tut mir leid, aber ich kann Ihnen leider keinen Platz anbieten. Mhm. Und dann, klar, ist man dankbar dafür, dass man wenigstens dieses Erstgespräch hatte und mal ein bisschen, ja, was rauskommt aus dem, was man sonst so in sich hineinfrisst. Aber trotzdem eben sehr enttäuschend, am Ende des Gesprächs immer wieder zu hören, ja, ich habe keinen Platz, ich kann Sie nicht aufnehmen, Sie müssen weitersuchen. Und man öffnet sich der Person ja eigentlich jedes Mal immer wieder, was auch sehr, sehr anstrengend und ja, irgendwie, ja, das ist sehr enttäuschend.
Mhm. Hast du auch mal überlegt, das auf so SelbstzahlerInnenbasis zu machen? Es ist natürlich super viel Geld, das kann sich auch nicht jede Person leisten, aber es gibt ja dann auch wieder dieses Argument von, ah, mach das doch per Kostenerstattung. Hast du das schon mal versucht?
Ich hatte damit angefangen, deswegen ist eigentlich auch die Liste entstanden, weil ich die bei meiner Krankenkasse dann quasi einreichen müsste für diese Kostenerstattung. Mhm. Ich zögere damit immer irgendwie ein bisschen, weil ich weiß, dass ich eine Langzeittherapie benötige und ich irgendwie Angst habe, dass selbst wenn ich in dieses Kostenerstattungsverfahren quasi reinkomme, dass mir das trotzdem nicht langfristig irgendwie zugesichert wird und ich dann doch irgendwann auf diesen Kosten sitzen bleibe. Und ich, das glaube ich auch für viele einfach finanziell, wenn man sich das anguckt, wie viel eine Therapiestunde, nur eine einzige per Privatleistung kostet, weiß ich gar nicht, wer sich das überhaupt einfach so leisten kann.
Das, ja.
Genau, ich höre dann auch oft irgendwie so, ja, aber investieren in die Gesundheit ist ja super wichtig. Das sehe ich eindeutig genauso, aber ich glaube, da spricht man wirklich über Kosten und Summen, die man, ja, also teilweise einfach nicht tragen kann.
Ja, man muss es haben oder das Geld irgendwo herholen können, um zu investieren. Ja.
Ja, richtig.
Zwischenstand: Es ist kompliziert. Um besser durchzublicken, haben wir mit Ramia Gottschalk telefoniert. Ein schonungslos ehrliches Gespräch. Sie ist Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie und hat eine Petition für mehr Kassensitze, also mehr Psychotherapieplätze, gestartet. Ramia Gottschalk sagt, ein erster Schritt, um sich Hilfe zu holen, ist, sich dem Umfeld zu öffnen und, ihr habt das bei Emily schon gehört, sich an die Terminservicestelle zu wenden, 116 117. Die Nummer ist mir übrigens auch bei meinen Recherchen immer wieder begegnet.
Tatsächlich hat das einen Vorteil, wenn man halt vorher noch nie Kontakt zu einem Psychotherapeuten gehabt hat für die Diagnosestellung oder eine Verdachtsdiagnose. Der Therapeut oder die Therapeutin kann einem auch eine Therapieempfehlung aussprechen, welche Therapieform in Frage kommt, um dann gezielter auf die Suche zu gehen, ob ich jetzt eine tiefenpsychologische Behandlung brauche oder eine Verhaltenstherapie brauche oder eine systemische Therapie brauche oder auch eine Beratung oder ob man vielleicht noch in eine Tagesklinik sollte. Das kann dann auch schon im Erstgespräch alles abgeklärt werden. Allerdings es ist ja wirklich so, man hat eine Sprechstunde, kriegt dann die Diagnose und muss dann trotzdem leider monatelang auf einen Therapieplatz warten. Das ist die Realität.
Wenn es nicht so akut ist, aber ich trotzdem lange suche und einen Leidensdruck habe, was kann ich noch tun?
Das ist wirklich es ist auch ein Thema auf meiner Praxis und ich fühle mich selbst total ohnmächtig und hilflos und deswegen habe ich damals ja auch die Petition bei Herrn Karl Lauterbach abgegeben, um mehr Kassensitze. Dass mehr Kassensitze einfach geschafft werden. Und ich empfehle Patientinnen auch immer, bitte auch beim Hausarzt melden. Der Hausarzt kann erstmal supportive Gespräche führen. Ne? Das ist schon mal der erste Ansprechpartner, der dann vielleicht auch eine digitale Gesundheitsanwendung verschreiben kann. Das sind diese Apps auf Rezept zum Beispiel. Gibt es auch bei Depressionen, bei Angststörungen, bei Borderline-Erkrankungen. Also es gibt verschiedene Apps, die störungsspezifisch sind. Und diese kann auch der Hausarzt verschreiben, um die Wartezeit schon mal zu überbrücken. Da sind Tipps zur Selbsthilfe drin, psychoedukative Inhalte, Informationen über die Diagnose. Und das kann ja in den ersten Monaten auch hilfreich sein.
Ja, vielleicht dann online, wer sich nicht so traut, auch zu einer Selbsthilfegruppe oder so zu gehen.
Genau. Das ist auch ein Punkt, was ich meinen Patientinnen auf der Warteliste immer mitgebe. Also zum Beispiel auch Sozialverbände, Caritas, Diakonie, die helfen da, Anschluss zu finden für eine Selbsthilfegruppe.
Stichwort Kostenerstattung. Da habe ich gehört, aus der Praxis, aus dem Alltag, dass das gar nicht mal so easy ist.
Das ist wirklich überhaupt nicht easy, weil man muss der Krankenkasse belegen, dass man mindestens auf 10 Wartelisten schon draufsteht mit den Adressen. Da muss man natürlich auch überall erstmal durchkommen. Das ist ja auch nicht so einfach bei niedergelassenen Therapeutinnen. Und dann, wenn man dann die Zusage der Krankenkasse hat, dass man über Kostenerstattungsverfahren gehen kann, muss man ja erst einen privat niedergelassenen Therapeuten finden, der privat mit Kostenerstattungsverfahren arbeitet. Dann muss man das alles beantragen. Der Therapeut muss einen Bericht schreiben an die Krankenkasse. Das geht dann zur Prüfung an den Gutachter. Und das kann wiederum auch wieder Wochen dauern, bis dann eine Zusage oder eine Absage von der Krankenkasse da ist.
Und gehen wir jetzt mal davon aus, Fantasie-Szenario, wir haben einen Platz gefunden und sind total dankbar, weil das ist nicht selbstverständlich. Also jemand hat Zeit für uns und dann stellen wir fest, die Person, die da vor mir sitzt, so richtig ist der Vibe nicht da. Wie wichtig ist es, dass die Chemie mit unserem Therapeuten, unserer Therapeutin stimmt?
Das ist tatsächlich enorm wichtig und bestimmt auch zum Teil den Behandlungserfolg. Da gibt es genügend Studien zu, dass die therapeutische Beziehung eines der größten Wirkfaktoren in der Therapie ist. Wenn die nicht stimmt, kann das den Behandlungserfolg hemmen. Und natürlich, man hat jetzt 2 Jahre, sagen wir mal, auf den Platz gewartet und dann stellt man fest, die therapeutische Beziehung passt nicht. Da neigen natürlich viele Patientinnen dazu, trotzdem dann in Behandlung zu bleiben und nichts zu sagen. Das kann man immer wertschätzend ansprechen. Hey, ich habe das Gefühl, das geht mir vielleicht zu schnell oder wir machen zu viele Testungen. Die Diagnose, damit bin ich irgendwie nicht richtig einverstanden. Das fühlt sich für mich nicht richtig an. Man kann in Ich-Botschaften immer mitteilen, wie es einem in der Sitzung geht.
Ja, ist sicherlich auch nicht leicht, aber mutig sein lohnt sich, wenn dann die Therapie besser anschlägt dadurch. Natürlich stellen wir uns oft die Frage, warum ist das denn so? Also warum müssen Menschen, die Therapie brauchen, so lange warten? Haben wir zu wenig Therapieplätze in Deutschland?
Ja, definitiv. Ja, wir haben zu wenig Kassensitze in Deutschland. Das heißt, ein Therapeut kann nur mit einem Kassensitz bei der Krankenkasse die Leistung halt abrechnen. Und seit 1999 wurde die Bedarfsplanung von dem gemeinsamen Bundesausschuss nicht verändert. Das heißt, es ist festgelegt, wie viele Therapeuten sich wo niederlassen dürfen. Auf der einen Seite natürlich gut. Ich zum Beispiel habe eine Praxis in Dorsten. Ich dürfte mit meinem Kassensitz nicht einfach nach Köln gehen und dort Therapie anbieten, sondern muss in Dorsten bleiben. Also der Kassensitz ist immer ortsgebunden. Das ist natürlich gut für ländliche Gegenden, dass nicht alle sich quasi an einem Ort in Großstädten niederlassen. Andererseits gibt es aber besonders auf dem Land, also nach der Bedarfsplanung von 1999, zu wenig Kassensitze. Und das ist unzumutbar für Patienten, die müssen halt bis zu 5 Monate auf einen Therapieplatz warten oder länger auf dem Land.
Was braucht da das System?
2019 hat es ja schon ein Gutachten gegeben, was von dem gemeinsamen Bundesausschuss beauftragt worden ist. Da aus dem Gutachten kam heraus, dass 2400 weitere Kassensitze nötig sind und nur 800 weitere wurden geschaffen. Und wir brauchen mehr Kassensitze, damit mehr Therapeuten Psychotherapie anbieten können.
An dieser Stelle liegt es dann also an der Politik, Dinge zu ändern. Und jetzt zum Abschluss der Folge, da wäre eigentlich ein Happy End schön. Eigentlich, denn Emilys Blick in die Zukunft ist leider nicht sehr hoffnungsvoll.
Ich glaube, das ist auch immer schwierig zu beantworten. Ich mache mir selber dann immer den Druck oder suche selber den Fehler bei mir und denke mir, okay, ich habe die letzten 2 Wochen vielleicht überhaupt nicht danach geguckt. Es ist meine Schuld, dass ich keinen Therapieplatz bekomme. Ich bemühe mich nicht genug. jetzt gerade die Hoffnung zu haben, einen Therapieplatz zu finden, ist gerade überhaupt nicht da, ehrlich gesagt. Eher denke ich noch daran, dann nochmal in eine Tagesklinik zu gehen oder doch nochmal nächstes Jahr einen kurzen stationären Aufenthalt, um gewisse Dinge einfach aufzuarbeiten. Das ist ja auch nicht nur, dass man einen Platz finden muss, man muss sich mit der Therapeutin, mit dem Therapeuten verstehen, man muss auf einer Wellenlänge sein, man muss dieselben Ziele haben, das muss kostenmäßig klappen, das muss die richtige Therapie sein, sei es Verhaltenstherapie, tiefenpsychologische Therapie. Ich finde, das sind so viele Faktoren quasi, die passen müssen, noch zusätzlich, dass man Platz hat, dass man sich bei der dann auch wohlfühlt, dass man mit der auch wirklich arbeiten kann. Ja, das sehe ich momentan, habe ich da ehrlich gesagt nicht so die Hoffnung.
Ihr seid nicht allein. Schreibt uns, wie es euch mit dem Thema geht. factsundfeelings@deutschlandradio.de. Ich hoffe, ihr habt heute zumindest ein paar Impulse mitgenommen, wie ihr die Zeit zum festen Therapieplatz überbrücken könnt. Hilfsangebote, zum Beispiel für die Telefonseelsorge, da kann man sich auch einfach mal unterhalten, verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Das Team für diese Folge: Peter Weinsheimer, Anne Bullmann, Friederike Seeger, Marcel Bohn und ich, Charlene Rogal. Danke fürs Zuhören.
Facts und Feelings. Eine Deutschlandfunk-Nova-Produktion. Immer montags, mittwochs und freitags in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.